Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.
Mein Name ist Dominik Becker. Ich freue mich auf eine neue Kölsch und Jod Podcast Folge mit einem, wie ich finde, besonderen Gast. Wobei, das sage ich ja eigentlich jede Woche. Aber ich finde, jetzt ist es wirklich ein besonderer Gast. Denn eigentlich steht er gar nicht so richtig im Fokus und in der Öffentlichkeit, aber ist ein wichtiger Mann, wie ich finde. Bei uns hier im Rheinland, im kölschen Musikzirkus, aber darüber hinaus auch. Er ist für mich sowas wie ein Wandler zwischen den Welten. Warum? Er grinst ein bisschen. Warum? Das wird er uns gleich erzählen. Ich stelle euch vor, hier bei Kölsch und Jod, Thorsten Eisele. Hallo.
Hallo.
Du bist seit vielen Jahren in der kölschen Welt unterwegs. Warum? Bei den Blackfoes. Nicht auf der Bühne als Musiker, ne?
Nein. Das kam alles irgendwie relativ spontan damals. Meine Eltern waren schon immer sehr gut befreundet mit den Blackfoes. Und ich wollte damals einfach mal einen Abend bei den Blackfoes mitfahren. Das ist ein Traum von vielen Menschen. Damals war es so bei mir. Ich hatte meine Ausbildung bei der Polizei dann beendet. Bin dann auch nicht dabei geblieben. Und dann rief der Bömmel an und sagte, Thorsten, wenn du willst, kannst du mitfahren. Ich so, ja super, wann? Er sagt, nee, ganze Saison, wenn du willst. Können wir das irgendwie, Chris hat hin? Ich so, ja, keine Ahnung, ich kann das doch alle ja nicht. Sagt er, ja, jetzt können wir alle nicht. Wir kriegen das schon dabei, ein bisschen, was wir können. Und so fing das an und das war mein erster Auftritt mit dem Blackfoes, war die Prinzenproklamation 98. Also jetzt gehe ich in meine 29. Session, ja.
Und du bist, ich habe es angekündigt, du stehst nicht am Mikro, du stehst nicht am Klavier oder an der Gitarre. Du bist, ja, offiziell Crewmitglied oder bist du der Band Crewmanager? Wie soll man das schimpfen? Wie schimpfst du dich?
Ja, es ist ein schwieriges Benennen. Also man hat immer mal lächelnderweise gesagt, der Best Boy, wobei genauer genommen ist der Best Boy quasi die Assistent vom Lichtsetzenden bei irgendwelchen Produktionen. Aber der Eri hat das irgendwann mal, glaube ich, ins Leben gerufen. Da ist es eher die wörtliche Übersetzung, weil er ist der Beste für das, was wir brauchen und kümmert sich um alles, ob das der Pin ist, ob die Autogrammkarten da sind, ob Süßigkeiten da sind, Gitarren müssen beseitet werden, Bandbus fahren, das sind halt ganz viele verschiedene Dinge.
Soll heißen, also man kann das auch ganz salopp mal sagen, Mädchen für alles.
Ja, im erweiterten Sinne würde ich das definitiv so sagen. Ja.
Und wie hast du dich damals reingekämpft, so von 0 auf 100?
Ja, also da muss ich sagen, man ist natürlich, in dem Alter war ich natürlich noch sehr wissbegierig und dann war das natürlich alles riesig groß, du kommst in Gürze nicht rein und dann denkst du, boah, was, das erschlägt dich ja alles hier. Die Altfoes oder die Gründer der Band, die haben es mir schon sehr einfach gemacht. Das waren natürlich auch Legenden, auch für mich, auch wenn ich da ein bisschen näher groß geworden bin mit denen, als das halt normalerweise der Fall ist. Der Bömmel war schon immer ein Teil meines Lebens und ja, und als ich dann den ersten Tag da war, erkannten mich auch der ein oder andere und wussten auch durch meine Eltern, wer ich bin. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Wie sehr hast du nicht nur die Föß noch mehr lieben gelernt, sondern auch diese kölsche verrückte Welt? Das muss ja im Zweifel gar nicht deine Welt sein, aber vielleicht wird sie dazu.
Also ich bin ja der festen Überzeugung, wenn du in Köln geboren bist oder in Köln aufwächst, dann bist du rot und weiß geboren. Das ist einfach so. Und da hat man Bezug zu. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz wenige Menschen gibt, die in Köln geboren sind, aber mit dem ganzen Karneval und dem ganzen Drumherum eigentlich jetzt gar nicht so viel am Hut haben. Aber das, was ich gerade mache oder seit vielen Jahren machen darf, ist schon eine Berufung. Das ist schon ein Traum eigentlich.
Na, du könntest ja auch einfach Scheuklappen aufsetzen und sagen, ich mache hier meinen Job und wie viele Pappnasen da vorne rumstehen, ist mir eigentlich egal, aber ich glaube, so bist du nicht, ne?
Naja, ich denke, es ist eine Mischung aus beiden. So nach all den Jahren guckst du schon, früher bist du noch ins Getümmel rein, hast noch mehr geguckt und mittlerweile ist es halt tatsächlich Alltag, wobei ich sagen muss, dass tatsächlich jeder Auftritt schon was Besonderes ist. Ich habe ja auch 10 Jahre bei TV Total gearbeitet, bei den Heavy Tones. Da muss man halt sagen, da ist genau andersrum. Du hast halt jeden Tag deine Studioproduktion, du bist halt immer da und machst immer das Gleiche, aber der Inhalt ist immer ein anderer von der Sendung. Ist halt sehr witzig und sehr abwechslungsreich. Und bei den Blackfoes ist es so, dass gerade in der Session das Programm, was gespielt wird, auf 90% immer das Gleiche ist, aber jeder Saal ist anders. Die Leute reagieren bei jedem Lied anders. Das ist manchmal auch nur eine Person, die es schafft, die Stimmung irgendwie in eine andere Richtung zu lenken. Und das ist dann schon irgendwie die Abwechslung.
So, das ist die eine Welt, in der du rumläufst und sehr, sehr wichtig bist. Dann aber, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, sehe ich Bilder auf Social Media und ich denke, was macht der Thorsten da? Der steht in einem Fußballstadion, irgendwie ein paar Meter weiter steht Per Mertesacker und Christoph Kramer. Was hast du mit der Fußballwelt zu tun? Mit dem ZDF, mit Champions League, mit EM, WM und so weiter.
Ja, Anfang der 2000er ist es dann mal so gekommen, dass eine gute Freundin von mir, die beim WDR arbeitet, die brauchten jemanden.
Für irgendwas.
Erstmal für irgendwas. Und dann meinte sie so, ja, könntest du mal vorbeikommen, können wir uns mal treffen, ich habe da mal eine Frage. Dann bin ich da hingefahren und dann hieß es so, pass auf, du betreust doch die Blackfirst. Das sind ja 7 Mann, kümmerst dich da um alles und so. Ich brauche jemanden, der das für 2 Personen macht. Ich so, ja, das sollte jetzt kein Problem sein. Ja, und dann sagte sie halt, dass es hier halt um Günter Netzer und Gerd Delling geht. Und da habe ich dann gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann haben wir das dann gemacht. Das war dann ab der EM Portugal, Confed Cup Deutschland, WM 2006 mit den beiden dann halt durch Deutschland getingelt und mich da um alles gekümmert. Und durch meine polizeiliche Ausbildung kam natürlich eins zum anderen, versuchen Organisationen durchzuführen, Verbindungsglied mit dem Sender zu sein und gucken, dass die 2 vor allem auch immer pünktlich überall sind. Und wenn mal eine Gefahrenlage wäre, dass man da zur Not auch mal eingreifen kann und so, aber halt persönlicher Assistent für die beiden.
Und so ist es. Und machst dann alles. Also du bist erstmal Fahrer, dann siehst du zu, dass die vernünftig was zu essen kriegen. Also ja, genau, Mädchen für alles.
Alles. Und da sind auch ganz verrückte Sachen dabei, wie zum Beispiel, es gab mal bei der WM in Deutschland, gab es jetzt im Stadion in München nicht was zu essen, wo man sagen könnte, da wird man jetzt sagt, das ist eine volle Mahlzeit. Weil natürlich die FIFA ganz klar sagt, ab einem gewissen Zeitpunkt darf kein externes Essen mehr ins Stadion, das hat Sicherheitsgründe. Und dann gab es halt nur so ein ganz abgespecktes Catering.
Wir würden ja heute, eigentlich würden wir so salopp sagen, da gab es vielleicht Fraß oder so.
Ja, ich sag mal so, halbe Brötchen, also Brötchen mit Käse belegt, weil Netzer steht total auf Käsebrot. Aber die werden dann um 11 Uhr reingebracht und dann liegt da ein Brötchen und du kommst um 17 Uhr da an auf der letzten Rille, kurz vor der Sendung, und dann sagt er, damit kannst du ja keinen Krieg gewinnen.
Aber das ist ja so die erste Parallele zwischen Karnevalssession und offensichtlich Fußballstadion.
Das stimmt.
Denn ich habe schon von vielen Bands gehört, wenn die irgendwann jenseits der 22 Uhr irgendwo in einen Aufenthaltsraum, in einen Backstage-Raum kommen, da stehen dann noch die Mettbrötchen, die eventuell schon Beine bekommen haben. Ne?
Da sollte man tun, nicht den Finger von lassen, das kann ich dir sagen. Aber das merkt man schon am Geruch, wenn man in den Raum kommt. Naja, auf jeden Fall musste Netzer was essen. Ich bin in die Küche gegangen im Stadion und kam da mit halben Hummerschwänzen zurück und die 2 haben sich köstlich noch den Magen vollgeschlagen, ungefähr bis 30 Sekunden vor der Sendung. Es war herrlich.
Ja. Und du bist natürlich TV-Größen damals und auch heute noch deutlich näher gekommen, als das jeder andere von uns tut. Ich meine, Günter Netzer, hallo, das ist eine absolute Fußballlegende. Hat man das auf dem Schirm gehabt, dass man dann für die so verantwortlich war?
Also tatsächlich muss ich sagen, dass die, ich glaube, das ist aber das Alter meiner Generation. Ich bin halt geboren, 75, und da ist Günther halt noch ganz gut unterwegs gewesen. Und das war jetzt nicht so für mich. Klar, ich kannte ihn vorher schon aus dem Fernsehen und er war jetzt so von den bekannten Menschen, die ich kenne, schon so dann schon der Größte. Und ich habe dann auch erst erfahren, was der im Weltfußball überhaupt für eine Rolle gespielt hat oder immer noch spielt, mit der Firma, die da gegründet hat und da ganz groß im Geschäft war. Und aber auch, ich sagen muss, menschlich, ich meine, der ruft mich heute immer noch Heiligabend an, wir telefonieren regelmäßig, das ist also schon sehr viel mehr draus geworden. Das ist schon eine Freundschaft geworden, muss man sagen. Und dann irgendwann dann den Mehmet Scholl übernommen, der war ja der Nachfolger dann 2010 bei der WM in Südafrika, hat Mehmet das übernommen und dann war ich mit Mehmet lange unterwegs und dann irgendwann gewechselt zum ZDF für den Peer und für den Chris, genau.
Und du hast mit Mehmet Scholl, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, hast du auch Sachen erlebt, die muss man nicht erleben, aber du sagtest, zum Glück habe ich eine Ausbildung genossen, die einfach so ist, dass ich Sachen sehe, Sachen mitbekomme, dass mein Bauch mir sagt, wir müssen was tun. Stichwort Paris, Stichwort Anschläge.
Genau. Wir waren zum Länderspiel da, Deutschland-Frankreich, und das ist traditionell, werden alle Länderspiele, die die französische Nationalmannschaft durchführt, in Paris, im Stade de France durchgeführt. Ja, und wir sind dahin, Mehmet kam im Flieger, ich war mit dem Auto schon da und Pre-Location und sowas alles geguckt, aber alles, man kannte das Stadion schon, und dann saßen wir halt im Innenraum während des Spiels und dann hat es einen riesen Knall gegeben, was jetzt im Stadion beim Fußballspiel erstmal keine Seltenheit ist, aber da geht man mal von einem Kanonenschlag aus oder sonst irgendwas. Dass es dann kurz danach einen zweiten Explosion gab, dann wussten wir, das hat jetzt doch ein bisschen mehr gerumst, als das ein Silvesterböller hinkriegen kann. Und dann war auch das Handynetz weg. Da hat dann die französischen Behörden haben dann das Mobilfunknetz abgestellt in dem Bereich Stadion, damit da nichts passieren kann. Und dann wurde dann das Spiel auch, glaube ich, noch komplett durchgeführt. Und wir haben dann in den Katakomben relativ lange gewartet, weil dann in Bataclan die Anschläge weitergingen und dann da richtig was los war. Und alle waren so ein bisschen gefangen im Stadion. Und ich habe aber dann irgendwann gesagt, wir müssen uns jetzt hier mal wegbewegen. Und dann sagten alle so, nee, das geht nicht und so. Wir wissen nicht, was draußen los ist. Ich so, ja, aber das bringt hier mal gar nichts. Und wir sind dann tatsächlich, habe ich gesagt, so mir nach. Und dann ist der Mehmet mir nach. Und Matthias Oppenhövel war damals noch dabei. Und Jürgen Bergner noch damals. Das war die erste Tour, die ich dann gemacht habe. Und die erstmal sicher ins Hotel gebracht. Und dann war dann erstmal nichts mehr mit abends noch Feierabendbier oder rumgehen oder sowas. Aber ja, das war schon ein Moment.
Und dann macht man den Fernseher an und sieht Bilder und denkt sich, wir waren wenige Meter weg.
Genau. Wahnsinn. Ja, dadurch, dass du natürlich dann für die ARD damals da warst, dann bist du natürlich relativ nah dran an den neuesten Infos. Aber auch da tappst du doch relativ lange immer noch im Dunkeln, weil du nicht weißt, was geben die Behörden weiter oder die Medien.
Also Erlebnisse, Erfahrungen, die du in dieser Welt gemacht hast, in der echten Welt. Manchmal sagt man ja, die kölsche Welt ist keine echte Welt, aber das ist ein anderes Thema. Diese Erfahrungen muss man nicht unbedingt machen. Du hast sie gemacht und dann bist du mehr oder weniger gewechselt. Jetzt bist du bei den Jungs, die uns nicht nur einen Weltmeistertitel geholt haben, 2014. Du warst 2014 auch, warst du wo? Im Siegerflieger mit dabei oder wie war das?
Nee, die ARD hatte das Konzept, wir haben vor Ort die Sendung gemacht auf so einer Dachterrasse an der Copacabana. Da war ich mit Mehmet die ganze Zeit und ja, wir haben eine gute Zeit gehabt. Es war super, es war aber sehr anstrengend, es war viel Sendezeit, es war sehr warm, man stand da immer krass in der Sonne. Und man denkt immer, klar, wo andere Urlaub machen, darfst du arbeiten. Das ist natürlich toll. Aber es ist halt schon auch, gerade Brasilien oder Rio, was so Kriminalität angeht, das ist nicht ganz so einfach. Aber es war eine gute Zeit. Und dann hatte tatsächlich Mehmet mich gefragt, nachdem wir dann Weltmeister wurden. Wir waren ja nur einmal im Stadion und zwar zum Finale. Und dann hat Mehmet mich tatsächlich gefragt, ob ich in dem Siegerflieger mit nach Deutschland fliegen will.
Hast du gesagt, natürlich nicht.
Ja, weil da war es dann irgendwie so, man ist ja dann so miteinander verbandelt und ich hatte ja auch einen Auftrag und der Mehmet ist einen Tag länger geblieben oder der normale Rückreisetag war einen Tag länger, wie die Mannschaft noch da war. Und da habe ich gesagt, nee, ich kann nicht einen Tag früher. Und außerdem muss ich ja nach Köln, was will ich denn dann in Berlin? Klar, jetzt im Nachhinein hätte ich gesagt, ja, hättest du mal besser gemacht.
Also du erzählst mir jetzt, du bist nicht in diesen Siegerflieger gestiegen.
Genau, und Mehmet aber auch nicht. Und wir sind dann einfach noch einen Tag dann am Finale und sind dann ganz entspannt irgendwie ein bisschen später geflogen. Eher Richtung München und ich dann von München wieder zurück nach Köln.
Also wer das hier hört, schüttelt wahrscheinlich gerade mit dem Kopf. Wir können jetzt drüber lachen, aber
Wenn ich so erzähle, ja, muss ich mich auch kurz am Kopf.
Jetzt bist du mit Per Mertesacker und Chris Kramer unterwegs, ne?
Genau, es war dann so, dass Mehmet dann bei der ARD dann aufgehört hat und es gab schon lange den Versuch vom ZDF, mich abzuwerben für Olli Kahn, weil die alle sagten, wir brauchen sowas, was die ARD hat, brauchen wir für den Olli Kahn. Und dann hat das dann auch gezündet, weil das Konzept dann von der ARD ein anderes war und dann kam Basti als neuer Experte und da lief das dann irgendwie ein bisschen anders. Und dann habe ich dann dem ZDF gesagt, ja, wir können das auch machen. Hab mit Olli aber nur zwei Spiele gemacht, netter Kerl.
Und dann ist er zum FC Bayern, oder?
Und dann ist er zum FC Bayern und dann kannst du diese Funktion halt nicht mehr machen, weil du im Zweifel auch deine eigenen Spieler an den Galgen hängen musst bei einer Fußballexpertise und das funktioniert halt nicht. Und dann sagte das ZDF, du würdest das weitermachen, es kommen aber zwei neue. Oder beziehungsweise ein neuer und das war der Per. Man sagte mir am Telefon nur damals, ich sag nur Eistonne.
So. Ja, dann ist ja klar, gesagt, ist ja, also da muss man ja keinen Namen mehr nennen. Ja.
Genau. Und dann hatte ich meine erste Begegnung mit dem Per tatsächlich in Stuttgart bei einem Spiel und das war schon im Nachhinein, muss ich sagen, also erstmal ist er natürlich ein Riesentyp, also menschlich, wie was er geleistet hat und so weiter, aber auch körperlich ein Riesentyp.
Ich glaube, Herr Mertesacker ist doppelt so groß wie ich.
Ja, das glaube ich dir, das unterschreibe ich dir, also er ist knapp 2 Meter. Also und muss man auch schon sagen, Chris und Peer in der Kombination, also mich hätte es nicht besser treffen können. Also ich habe wirklich das große Privileg, mit den beiden unterwegs zu sein. Und das sind wirklich zwei Spaßminister, aber auch super professionell. Und wir haben wirklich immer eine gute Zeit und wir machen immer das Beste draus. Und es ist wirklich top.
Ja, es macht auch einfach Spaß, ihnen nicht nur zuzusehen. Manchmal gehen sie sich ja auch gegenseitig ein bisschen an, ne, weil der eine was sagt, was der andere total kacke findet. Aber ja, ich finde das krass, weil ich habe das ja anfangs gesagt, der Wandler zwischen den Welten. Also wir reden hier von Anschlägen in Paris und wir reden gleichzeitig von Prinzenproklamation im Gürzenich. Wie packst du das weg? Du lachst, aber wie packst du sowas weg? Also das sind ja wirklich zwei Welten.
Ja, ich glaube einfach, dass das irgendwann nicht 100%, aber schon ein Großteil sehr ja normal wird. Ich sag mal, du sitzt da, mein Arbeitsplatz zum Beispiel bei TV Total damals, der war genau da, unter der Bühne oder neben der Bühne, wo die Treppe hochging, wo die ganzen Weltstars den Auftritt hatten. Und du kommst mit dem einen oder anderen auch mal ins Gespräch, weil der einfach auf dich zukommt, weil du eh da stehst. Und dann wird das irgendwann mal so ein Stück normal.
Also man stumpft, also was heißt abstumpfen?
Ja, das ist das falsche Wort. Ja, also man hat, ja. Also man ist natürlich sehr aufgeregt vorher noch, dann kommt dann Joe Cocker und du denkst, oh meine Güte, oder Eminem oder wer auch immer. Und irgendwann liest du dann, wer kommt zu Gast und sagt, oh ja, cool, ja, ist okay, ja, witzig und so. Dann wird das relativ normal. Ich muss sagen, ich glaube, der emotionalste und aufregendste Tag in meinem Leben mit dem Fußballjungs war tatsächlich das Finale in Rio mit dem Mehmet, muss ich schon sagen. Und mit Chris und Peer würde ich sagen, wir haben es tatsächlich das große Privileg gehabt, dass wir bei der letzten EM in Deutschland bei jedem Deutschlandspiel dabei waren. Live. Also nicht, entweder haben wir es gesendet oder aber wir waren irgendwie im Off, weil der ARD-Sendetag war und wir durften dahin fliegen und waren dann bei jedem Spiel. Das ist schon, und dann mit den beiden, das ist halt schon Wahnsinn. Und du lernst, dann sitzt du dann irgendwie am Tisch und dann sitzt Yogi neben mir, kommt Sami Khedira, man klatscht sich ab. Es wird dann irgendwie normal. Und dann dieses, wir waren, glaube ich, beim Spiel in Stuttgart und es gibt einen nicht ausgesprochenen Dresscode. Eigentlich Anzug, Hemd, wenn man in diesem VIP-Bereich sich bewegt. Und wir waren in diesem VIP-Bereich und ja, der Peer so ein Deutschland-Trikot an, der Chris das pinke Deutschland-Trikot an und ich mit so einem Leinenhemd, weil ich meine, es war Sommer, war warm und dann kommen die ersten Fotos irgendwie während des Spiels nach zu mir gesendet und ich so, das kann ja nicht wahr sein. Dann sitzen wir da alle rundrum, nur Leute mit Anzug und wir drei Heinis da mit pinken Deutschland-Trikot und Leinenhemd und Trikot. So, und das zum Thema, wir machen das so, wie es sein soll, sondern die zwei, die machen schon so, wie sie meinen, dass das schon okay ist.
Als wäret ihr von der Live Übertragung aus dem Tanzbrunnen gekommen. Da habe ich nämlich das ein oder andere Spiel gesehen. Ja. Das heißt, wir würden gleich mal in dein Handy gucken. Da sind diverse Namen drin, ne?
Da sind zwei, drei drin. Aber die sind alle nicht tatsächlich. Ist auch so ein Aspekt. Wenn jetzt, ich sage als einer meiner Fußballjungs, ihr Handy verliert, dann hast du natürlich vielleicht das Problem, da stehen alle Menschen mit ihren richtigen Namen drin. Dann hat natürlich der, der es gefunden hat und vielleicht auch knacken kann, natürlich sehr viele Nummern gefunden. Bei mir habe ich immer so ein bisschen was anderes stehen.
Ah, also es gibt, wie heißt das, Kose-Nicknames?
Ja, nicht so, aber Kürzel, wo man sagen kann, das könnte jeder sein. Ne? Okay. Also da steht jetzt nicht Bastian Schweinsteiger drin als Bastian Schweinsteiger.
Sondern Skihaserl.
Ja, oder sowas.
Wir gucken gleich mal nach, nein, Spaß. Zurück zur kölschen Welt. Auch da erlebt man ja manchmal schöne und nicht so schöne Sachen. Erstmal zu den schönen. Diese Glückseligkeit, wenn zum Beispiel deine Föß auf der Bühne stehen und ein Tanzbrunnen, ein Gürzenich, eine Arena singt mit. Was machst du da irgendwie, der so ein bisschen da hinten im Schatten steht? Denkst du dir auch, wie cool ist das? Das ist meine Heimat?
Ja, also deine Heimat auf jeden Fall oder meine oder unsere Heimat. Und es ist schon, wenn man so drauf hinarbeitet in der Session zum Beispiel, du fängst Anfang Januar an und du weißt, boah, ey, in 8 Wochen ist erst Weiberfastnacht. Und du musst da fast jeden Tag ran und dann nicht nur 1, 2 Auftritte, sondern 4, 5, 6, 7 Auftritte. Dann ist das halt irgendwann mal eine sich immer wiederholende Routine, die da reinkommt. Und du weißt, du fährst in Satori, da musst du den und den Handschlag machen. Du fährst in Gürzenich, das ist immer toll, weil ebenerdig kannst du mal Aufzug hochfahren, super. Dann fährst du mal ins Bergische, mal ins Richtung Eifel oder was auch immer. Das ist halt immer irgendwie anders und die Leute sind immer anders. Aber ja, wie du schon sagtest, man stumpft nicht ab, aber es wird halt alltäglich, es wird ein Stück normal. Aber trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo du dich entweder kaputt lachst, weil was passiert, wo du denkst, mein Gott, das habe ich selbst ich noch nicht gesehen. Oder Kostüme, die du siehst. Ich weiß noch, da habe ich das Lied, wenn ich ein Möbelstück wäre, dann war das war wirklich so ganz frisch bei uns. Und dann steht auf einmal im Gürzenich einer als eine Nachtsichtlampe oder als eine Lampe verkleidet. Ich denke, was soll das denn? Bis ich dann 3 Tage später erst das gecheckt habe, dass es um das Lied geht.
Ein Überhit und gleichzeitig Nervhit rausgekommen vor etwa einem Jahr. Schöne Momente, lustige Momente.
Genau, ja, und dann kommst du natürlich, wenn es dann soweit ist und du hast Weiberfastnacht und du weißt, oh, jetzt geht's in die letzten vier heißen Tage, dann ist es auch egal, ob du da mal 7, 8, 9, 10 Auftritte am Tag hast, weil du fliegst einfach durch Köln und wirst auf Händen getragen. Und die Band, das ist einfach, wie die abgehen. Das ist dann einfach, wenn du dann noch eine super Sessionsnummer hast, oder die Blackfish haben natürlich das große Glück, auf ein riesen Repertoire zurückzugreifen. Ja, wenn du dann irgendwie am Ende in der Arena zum Beispiel das Fädel hast und dann dieser Mitsing-Teil ist und dann sind dann 9000 Leute, die das Fädel schmettern, das ist einfach, da geht mir nach fast 30 Jahren wirklich die Pelle hoch, das ist schon, da kriege ich Gänsehaut,
ja. Ja, und du musstest ja auch einen Wechsel, eine Umstrukturierung in der Band feststellen. Man hat sich verjüngt, die Urgesteine, die Gründer sind rausgegangen, auch nicht einfach gewesen wahrscheinlich, ne?
Ja, also für mich jetzt tatsächlich erstmal nicht so schlimm. Also da fehlen natürlich krasse Bezugspersonen, ja. Und das sind halt die Mutter aller Bands, wie man ja immer so schön über die Blackfish sagt. Und jetzt sind da halt die Kinder der Mutter der Kölschen Band. Das ist einfach so, dass man sagen muss, wenn man das nicht hätte weitergeführt, dieses Projekt Blackfish oder diese Aufgabe Blackfish, die haben eine ganz klare Aufgabe. Und wenn die Altfish gesagt hätten, wir hören auf, dann wäre die Quintessenz gewesen, dass es die Blackfish halt nicht mehr gibt, in gar keiner Form mehr gibt. Und das war keine Option für die Jungs. Und die haben einfach gesagt, wir verjüngen uns stetig. Der Mirko ist ja jetzt auch schon, glaube ich, 8 oder 9 Jahre bald dabei. Der Pitt ist kurz danach dabei, der Hans. Also das ist ja schon alles relativ lange. Für mich ist ja der Andreas auch, der ist jetzt auch 20 Jahre bald dabei. Für mich ist der auch ein neuer Fos, ne? Aber schon der älteste von denen. Es ist schon, die sind halt anders als Typen und haben wahrscheinlich auch noch nicht die Erfahrung gehabt am Anfang, wie das jetzt der Erri, der Bömmel, der Peter damals, der Hartmut, weil die den Karneval heutzutage ist halt auch anders.
Hat sich total verändert,
ne? Diese ganzen, allein Social Media und so weiter, alles, wenn du früher was wissen wolltest, da hast du Radio gehört oder die Express aufgeschlagen und dann wusstest du, was los war oder bist in der Kneipe gewesen, und heute bin ich kaum abends zu Hause und guck nochmal Insta oder sonst irgendwas und dann hast du direkt das volle Paket. So, und da ist einfach alles, es geht viel, viel schneller. Früher musst du überlegen, also auch noch ein bisschen vor meiner Zeit, da gab es jetzt auch so handymäßig, das war jetzt auch nicht so alltäglich, da hast du einen Literaten angerufen, der stand im Gürzenich neben dem Telefon die ganze Zeit. Und sagst, ja, ich komme später. Aber es haben sich immer alle drauf verlassen, es hat immer funktioniert und so ist es, ähnlich ist es heute aber schon immer noch. Aber es ist viel voller, es ist viel jünger, es ist viel mehr Alkohol im Spiel, war, glaube ich, immer schon, aber anders einfach. Es ist hemmungsloser, es ist einfach, ja, es ist nicht immer schön, aber es ist immer noch eine tolle Sache, dieser Karneval, ne?
Du hast eben gesagt, als du dich so ein bisschen beschrieben hast, ich bin unter anderem auch für die Pins zuständig. Ich glaube, das ist so ein Thema, das ist ja auch gleich, das ist Fluch und Segen, glaube ich, für alle Bands. Wie nervig, wie wertschätzend ist das, dass die Leute dann wieder vor dir stehen, habt ihr noch Pins? Ich weiß genau, wie das ist, ich habe diese Situation alle erlebt.
Ja, also es ist einfach ein Service für die Leute, wo man einfach sagt, das ist eine alte Tradition, das machen wir jetzt weiter. Man könnte auch sagen, wir machen einfach jetzt mal einen Pin und den verteilen wir jetzt 5 Jahre und gut ist. Aber die Fös machen schon ganz gerne jedes Jahr halt einen neuen Pin. Wenn es mit einem Lied zu verbinden ist und das gibt das Lied her, dann kann man das natürlich miteinander verbinden. Und wenn nicht, dann guckt man, ob das Motto der Session vielleicht was bringt. Und wenn alle Stricke reißen und du hast keine zündende Idee, die cool ist, dann machst du einfach irgendwie einen Pin, der einfach nur um Blackfish geht und nicht um irgendein Motto. Aber die Leute kommen dann schon und sagen so, hast du mal einen Pin? Ja. Und dann kann ich nur einen für meine Tante haben, für meinen Großonkel. Und ich habe noch nicht einen in Paris und den würde ich gerne was schicken. Und sagen, ja, wie viel brauchst du denn? Ja, 15. So, und da muss man halt sagen, ja, pass auf, Liebelein, hier ist ein PIN, hier kriegst du noch einen zweiten, wenn du willst, und dann ist aber auch gut.
Es ist ähnlich wie beim Dreigestirn, ab dem ersten Tag werden die nach der Prinzenspange gefragt, ja. und so ist das. Wobei, letztes Jahr haben die Jungs sogar ihre Pins selber ein bisschen designt oder farblich an dieses Flower-Power-Ding angepasst, ne?
Die Blackfist, ja. Wir hatten, die Idee war grundsätzlich, da ich gesagt habe, lass uns doch sowas wie eine Prielblume machen. Und dann guckte ich schon so in so Nasenlöcher bei den Jungs und dann, oh Gott, ey, ganz ehrlich. Und da sag ich, ja, glaub mir mal, Leute, das machen die Leute gerne ans Revers, weil es einfach auch ein Hingucker ist. Und dann, wenn ich denen was vorlege, dann sagen die immer, ja, kannst du das noch ändern und das noch ändern, das noch ändern? Sag ich, ja, das kriegen wir aber handwerklich in einem PIN nicht dargestellt. Auf einem Papier gemalt ist das immer eine ganz andere Nummer. Es muss aber auch handwerklich umsetzbar sein. Und dann hatte ich die Idee mit dem Ingo Blei, der das schon seit Jahren für uns macht. Ingo, ich komme mal mit einem Teil der Band vorbei. Und wir setzen die mal in die Werkstatt und die malen diese Pins mal aus. So, und wenn die immer sagen, mach doch 20 verschiedene Farben hin und her, dann wissen die jetzt auch, dass das jedes Mal eine Pipette ist mit einer anderen Farbe, wo du jeden einzelnen Pin mit auffüllen musst. Und die Wertschätzung für die Menschen, die diesen Pin herstellen, die ist in der Gruppe Blackfist auf jeden Fall um einiges gestiegen. Und ja, man hat jetzt ein bisschen vielleicht mal ein schlechtes Gewissen, wenn man wirklich einen sehr aufwendigen PIN erstellt. Aber genau, das war mal eine ganz coole Aktion.
Das heißt, du bist auch noch, also eigentlich bist du auch noch Designer, ja?
Ja, also Ideen, ja, Design selber nicht. Ich kann aber einem Designer sagen, was er für mich gerne mal bitte machen soll. Und ja, ich meine, ist nicht immer jeder Pin toll geworden, aber ich glaube, wir haben ein ganz gutes Portfolio an Pins.
Und du hast einen ganzen Sack dann dabei wahrscheinlich.
Immer.
Ja, ja, Wahnsinn. Du hast eben den Bömmel angesprochen, der ja. Ein ganz wichtiger Mensch ist in deinem Leben. Warum, kommen wir gleich drauf, aber auch wegen einer nicht so schönen, besonderen Situation. Ich damals habe selber miterlebt, am Karnevalsfreitag 2019 muss es gewesen sein, also es ist schon über 6 Jahre her. Sternmarsch, Alter Markt, man merkte irgendwie, es funktioniert nicht so richtig, und dann sind dem Bömmel die Beine weggegangen und du warst sofort da. Das war eine Schocknachricht, dass es ihm nicht gut ging, und du warst logischerweise live dabei, und das war Wahnsinn damals, ne?
Ja, es war so, dass wir wirklich sagen müssen, dass einer der emotionalsten Jobs in der Session grundsätzlich tatsächlich der Sternmarsch ist, weil einfach die Leute, die da hinkommen, aus einem ganz speziellen Grund dahin kommen, und die Laternen sind an, die Tribünen stehen schon für den Rosenmontagszug, die Leute stehen einfach und feiern, schunkeln. Es ist einfach immer eine ganz bewegende Veranstaltung. So, und dann waren wir da, und irgendwann mal bei einem Job, ich habe es ja eben erklärt, wenn so ein Auftritt läuft, dann höre ich das alles zwar, aber ich werde nur noch aufmerksam, wenn ich was höre, was normalerweise nicht zu hören ist. So, und dann irgendwas hatte ich das Gefühl, dass was nicht klingt, und dann guckte dann aber schon der Hans zu mir rüber und guckte mich aber an auf eine Art und Weise, wo ich nicht sagen würde, der hat ein Problem im Monitor oder der hat ein technisches Problem, sondern er guckte besorgt. Und dann bin ich zu ihm hin und habe so meinen Kopf zu ihm hingehalten, und er deutete dann nur zum Bömmel hin. Und dann hat man schon gesehen, dass er so ein bisschen, die Körpersprache war ein bisschen anders, sackte so ein bisschen mit dem Oberkörper runter. Und dann habe ich so meine Hand auf seinen Rücken gelegt, weil ich einfach nur so wissen wollte, ihm ins Ohr flüstern wollte, Bömmel, alles okay. Und dann sah er mich, und dann ist er einfach direkt so zusammengesackt. So nach dem Motto, oh, jetzt ist endlich einer da. Da ging halt so in einem Moment die einfachsten Sachen nicht. Er konnte kein Pedal drücken, und ich glaube, es war dann jetzt nicht das Fädel, aber es könnte Katrin gewesen sein, irgendwas, wo du Stammbaum, wo du sagst, die Nummer spielt er nachts um 3. So, und das ging schon nicht, und das hatte dem Hans irgendwie signalisiert, hier ist was nicht in Ordnung. Ja, und von allen Jobs, wo sowas passieren kann, war tatsächlich, soll man nicht glauben, aber der Sternmarsch für uns der günstigste. Wenn sowas im Gürzel nicht auf der Bühne passiert, bis da ein Krankenwagen da ist, da ist nicht immer ein Krankenwagen vor der Tür, da ist zwar ein Sanitäter oder im Satori, bis du da runtergetragen hast und sowas alles. Und da standen einfach aufgrund der Tatsache, dass der Sternmarsch war, standen da hinten im Backstage auf der anderen Seite, standen einfach 4, 5 Krankenwagen mit Notärzten, und dann ist der Bömmel da sehr, sehr schnell verarztet worden, versorgt worden, und ist dann in die Uniklinik gebracht worden, und wir mussten ja dann tatsächlich auch weiter zum nächsten Job, aber noch in Unwissenheit, wie es dem Bömmel geht, und haben dann erstmal natürlich professionell, wie man sein kann, in dem Moment dann erstmal schnell den Job in der Arena gemacht, bis wir dann wussten, dass Bömmel jetzt erstmal geht's ihm okay. Aber ja, und Bömmel geht's sehr gut mittlerweile wieder. Und Bömmel ist für mich der ersten Stunde eigentlich. Ich kenne Bömmel halt mein Leben lang schon. Ist jetzt mittlerweile auch der Patenonkel meines Sohnes. Und da, das macht was mit einem. Ja.
Dabei kriegst du glänzende Augen. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Also du erlebst sowas. Sternmarsch, Karnevalsfreitag ist ja immer gegen Ende der Session. Ein paar Tage später ist Aschermittwoch. Und ganz doof gesagt, musst du 3 Tage später wieder in einem Fußballstadion stehen und dich um Mertesacker, Kramer und Co. kümmern. Das ist doch auch Wahnsinn, oder? Ich meine, du bist ja auch nur ein Mensch. Also offensichtlich ein ganz guter, aber nur ein Mensch.
Vielen Dank, ne? Nehme ich gerne an das Kompliment. Ja, du hast ja auch in der, im Januar ist ja meistens auch die erste oder zweite Runde DFB-Pokal. So, und dann bist du dann, sagst du den Föß, ich bin heute mal nicht da, weil ich mit dem Chris und Per unterwegs bin, dann ist das auch völlig in Ordnung für die Jungs. Es ist ein guter Ersatz da. Aber es ist dann doch immer ganz nett, wenn ich wieder da bin, sagen sie zumindest immer. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. und das ist dann schon eine Parallelwelt, ne? Aber am Ende hast du natürlich auch feiernde Leute da. Die stehen halt da in der Südkurve und eskalieren. Und bei uns stehen sie halt in irgendeinem Saal und eskalieren. Aber es ist natürlich schon nochmal viel, viel höher, viel, viel weiter, viel, viel schneller. Und sehr viel mehr Kohle ist da auch im, in dem Gesamtpaket unterwegs. Das ist schon ein Wahnsinn. Business, dieses Fußball-Business, muss man schon sagen. Und Mehmet hat mal gesagt oder erzählt in einem Interview, als er zu Bayern kam, das ist ein Haifischbecken und du musst vom ersten Tag an um dein Leben schwimmen. So ist das auch. Wenn du da nicht performst, wenn du da nicht ganz klar zeigst, was du kannst und deinen Job gut machst, ja, dann kommt jemand anders.
Jetzt hast du erzählt, während der Session verabschiedest du dich hier und da mal von den Föß und musst dann quasi im Fußballstadion aushelfen. Wie ist da so deine Gewichtung? Was geht vor oder wie planst du das für dich? Das scheint auch nicht ganz einfach zu sein.
Ja, also man muss schon sagen, netterweise sagen die Blackföß, es ist ja keine Exklusivität, die wir da haben. Wir Techniker sind ja selbstständig. Wir haben alle noch unsere anderen Jobs dabei. Und dann muss man einfach mal sagen, dass das nicht geht. Es kann natürlich mal sein, wenn jetzt so ein ganz wichtiger Job wäre, wie jetzt Tanzbrunnen oder nächstes Jahr Tanzbrunnen zum Beispiel, ist ja 50 Jahre Blackföß oder 50. Mal treten die Blackföß im Tanzbrunnen auf. Das wird dann eine etwas größere Nummer. Wenn jetzt an dem Tag DFB-Pokal wäre oder ein Länderspiel wäre, dann müsste ich mit den beiden Jungs schon mal reden, ob es okay wäre, wenn ich mal nicht komme.
Gibt's denn, gäbe es denn einen Ersatz für dich? Schwierig.
Ja, also für mich gibt's eigentlich keinen Ersatz. Ne?
Ja, das wollten wir doch nur hören.
Es gibt natürlich dann immer schon die Möglichkeit, es kommt immer darauf an, was es ist und wo es ist und wie es ist. Und dann ist es auch ein Thema der Vorbereitung und klappt das. Aber das hat es tatsächlich, glaube ich, erst einmal gegeben. Und da war es aber krankheitsbedingt, dass ich nicht gekommen bin. Da habe ich aber auch keinen anderen Job machen können. In der Regel sagen die Föß dann auch wirklich auch voller Respekt, vielen Dank an die Jungs an dieser Stelle, dass wenn da jemand anderes ruft, dann ich das natürlich auch machen kann. Man muss das schon abwägen und sagen, die ernähren mich ja auch seit fast 30 Jahren. Da musst du schon ein ganz großes Stück Loyalität, zumindest für mich, in die Waagschale legen und sagen so, ich kann nicht, wenn jemand anderes ruft, einfach sagen, ich bin nicht da. Wenn das geht und dein Ersatzmann bei dem Blackfish kann, dann geht das mit Sicherheit schon mal. Du musst auch einen Plan B haben, wenn du mal krank wirst oder irgendwas, wirklich was Schlimmes passiert oder was auch immer.
Also dein wichtigster Begleiter ist und bleibt der Kalender, sonst geht gar nichts wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist so, ja.
Und wahrscheinlich bist du das ganze Jahr voll. Ich meine, die Föß spielen ja auch das ganze Jahr. Es ist ja nicht nur der Karneval.
Also wenn ich das ganze Jahr voll wäre, dann hätte ich ein Problem mit meinem Drogenberater. Aber
Sachen Termine. Genau. Wir reden nicht von Alkohol.
Nein. Es ist ganz gut zu tun, aber es gibt natürlich genauso diese Sommerlöcher. Die hast du jetzt natürlich in einem Jahr, wo keine Fußball-WM oder EM ist, ist das natürlich, das macht schon was. Da musst du schon ein bisschen haushalten, weil du kannst nicht ganz viele andere Sachen nebenbei machen, weil du kannst ja nicht immer alles bedienen. Deshalb ist das so eine Sache. Aber wenn jetzt zum Beispiel so wie nächstes Jahr eine gute Session ist und dann auch im Sommer noch eine Weltmeisterschaft ist und die jetzt auch noch länger ist wie normalerweise, weil sie aufgebauscht wurde, dann ist das natürlich das Sommerloch erstmal so ein bisschen gestopft und dann ist das eigentlich ganz gut.
Das heißt, du siehst dich oder weißt du das schon, dass du im Sommer irgendwo jenseits des großen Teiches bist oder?
Also ich sehe mich da, dass ich definitiv an dem Projekt teilnehmen werde. Ich bezweifle aber, dass das Konzept das so vorsieht, dass man das vor Ort macht. Das steht aber dafür, dass es eh noch nicht feststeht. Aber wenn man jetzt auf die letzten Jahre zurückblickt, spätestens seit Corona, merkt man, dass die Sender eher aus dem deutschen Raum die Sendungen machen. Es ist einfach ein Kostenapparat, der da wahrscheinlich auch entsteht. Ich kenne da keine Zahlen, aber das ist schon Wahnsinn, wenn du eine komplette Produktion in die USA verlegen musst. das kostet schon. Und ich glaube einfach, es ist vielleicht für den Sender oder für den öffentlichen Druck, der auf die Sender ausgeübt wird, wahrscheinlich nicht mehr so gut zu verkaufen. Und da sind die Öffentlich-Rechtlichen natürlich noch viel mehr unter Beschuss als jetzt die Privatsender. Ne?
Jetzt hast du gesagt, ja, bei der EM, bei der Heim-EM im vergangenen Jahr warst du dabei. Das war ja auch quasi hier vor der Tür. In Köln wurde ja auch gespielt, jetzt die Deutschen nicht. Aber wäre denn USA, Kanada, Mexiko, wäre das was für dich?
Ja, aber grundsätzlich, wenn du mich persönlich, das ist jetzt wirklich nur meine bescheidene Meinung, fragen würdest, dann würde ich sagen, so ja, eine WM live in dem Land mitzuerleben, wo sie ausgetragen wird, ist doch eine ganz andere Sache. Ich muss aber im Gegensatz dazu sagen, ich war jetzt auf die WM in Katar, war ich überhaupt nicht scharf. Ich hätte das gerne gesehen, weil Kollegen, die da waren, gesagt haben, Thorsten, wie das da organisiert war, das haben wir so noch bei keiner Weltmeisterschaft nirgendwo gesehen. Das war
eher so Daumen hoch oder ja, Daumen runter?
Hoch. Okay. Also das muss wirklich vom Feinsten gewesen sein. Das war Wahnsinn. Was natürlich da innenpolitisch und sowas alles da passiert, da muss ich sagen, muss ich nicht hin. Ich halte es auch für einen Riesenfehler, dass eine Fußball-Weltmeisterschaft in einem Land ausgetragen wird, die mit Fußball im Weltgeschehen grundsätzlich überhaupt mal gar nichts zu tun hat. Ja, da muss man nicht eins und eins zusammenzählen müssen, um festzustellen, dass das natürlich irgendwie alles Schmuh ist. Ne? Oder eine Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien zu machen, ist auch totaler Quatsch. So, und da muss man halt sagen, wenn das so ist, bin ich da gar nicht scharf drauf. Wenn aber zum Beispiel eine EM oder eine WM in England ist, ja, wo ich sagen muss, wow, also in England eine EM mitzumachen, da musst du eigentlich hin. Das ist ja Wahnsinn. Und da bist du natürlich, ich bin nicht auf alles scharf und bin auch viel rumgereist früher und da waren auch Sachen dabei, wo ich sage, ja, muss ich nicht haben. Und jetzt mittlerweile ist es so, auch für den grünen Fußabdruck ist es vielleicht auch okay, wenn man nicht immer so viel in der Welt unterwegs.
Apropos in der Welt unterwegs, wie lange wirst du den Wahnsinn noch machen zwischen der kölschen und der, naja, national-internationalen Fußballwelt? Gibt es da einen Plan, oder?
Also ich sag mal so, solange das alles noch geht, für mich selber und auch für die Leute, die mich ertragen müssen, ich glaube, ich bin auch nicht immer der Einfachste, ich bin auch ein Charakter, würde ich Blackfish schon noch so lange machen, wie es geht, von beiden Seiten. Und im Fußball hält sich das genauso. Solange ich da Experten habe, die da auf mich zugreifen möchten und auch sich beim Sender für mich stark machen und sagen, pass auf, ich werde euer neuer Experte, aber guck mal, dass der Thorsten dann wieder am Start ist, das wäre super, wäre mir sehr wichtig, dann würde ich das schon noch so lange machen, wie es geht.
Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du ja in dem, was du machst, also ich finde, das ist erfolgreich. Ich meine, jetzt redet man immer davon, eine Band ist erfolgreich, weil sie tolle Hits hat, aber die Menschen hinter so einer Band sind ja auch wichtig. Und das, was du machst, ist ja offensichtlich auch so, dass es nicht nur bei der Band ankommt, es kommt bei Fernsehsendern an, es kommt bei Fußballexperten oder Fußballweltmeistern an. Also für mich ist das auch erfolgreich. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg. Bleib gesund, dass du das alles noch so machen kannst.
Vielen Dank.
Und danke, dass du Teil von Kölsch und Jod warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Jetzt schnappen wir uns dein Handy und blättern mal so ein bisschen rum, wo die Schweinsteigers, die Kramers, die Mertesackers und so. Mein Name ist Dominik Becker. Macht's gut.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.